Es ist wieder schön hier zu stehen, wahrscheinlich zum letzten Mal in diesem Raum, was ich denke schon ganz viel durch das Thema gekommen ist. Es gibt einiges, wofür man danken kann. Es gibt einiges, wofür man positiv schauen kann. Aber ich bin ein Mensch, der sehr stark Zukunft liebt. Und deswegen ist auch heute so stark mein Fokus auf das, was noch auf uns wartet. Wir sind heute Morgen hier, um Gott zu loben für das, was er getan hat. Und ich denke, es gibt einen Abschied am Ende, ne? Nach dem Gottesdienst. Und dieser Abschied ist eigentlich kein Abschied, das ist ein neuer Anfang. Das ist ein neuer Schritt in eine Richtung, wo wir uns noch mehr erhoffen wollen von Gott. Deswegen der Text, den ich heute Morgen habe für uns, ist ein Text eigentlich, was ganz alt ist im sogenannten Alten Testament, ganz am Anfang in der Bibel. Und es befindet sich in einer Phase des Lebens von Gottes Volk, wo sie gerade von einem Land wegzogen, nämlich Ägypten, und unterwegs waren in einem neuen Land, was man Palästinien damals genannt hat. Das heißt, es war das Volk Israel in die Wüste ausgezogen, aus dem Kino sozusagen, und geht rein in einem verheißungsvollen Land. Und Gott gibt ihnen eine Einweisung, während sie unterwegs sind. Und ich bitte euch mit mir in dem 5. Buch Mose, das heißt Deuteronomium, das ist ziemlich am Anfang der Bibel, falls du deine Bibel dabei hast. Das ist Kapitel 6. Ich werde von Vers 1 bis 7 hier vorlesen. 5. Mose 6, 1 bis 7. Und hier spricht Mose, der damals der Anführer des Volkes war. Er sagt: Ich sage euch jetzt die Gesetze und Rechtsbestimmungen, die der Herr, euer Gott, euch gegeben hat. Ihr sollt euch einprägen, damit ihr danach handelt, wenn ihr das Land in Besitz genommen habt, in das ihr jetzt hinüberzieht. Nehmt den Herrn, euren Gott, ernst und befolgt stets seine Anweisungen, die ich euch heute sage. Ihr und eure Kinder und die Kinder eurer Kinder. Tut es euer Leben lang, dann wird der Herr euch auch ein langes Leben schenken. Höre nun seine Gebote, Volk Israel, und befolge sie, damit es dir gut geht und du ein großes Volk wirst in dem Land, das von Milch und Honig überfließt, so wie der Herr, der Gott eurer Vorfahren, euch das versprochen hat. Höre, Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr und sonst keiner. Darum liebt ihn von deinem ganzen Herz, mit ganzem Willen und mit aller Kraft. Behalte die Gebote im Gedächtnis, die ich euch heute verkünde. Präg sie euren Kindern ein und sag sie euch immer wieder vor, zu Hause und auf Reisen, wenn ihr euch schlafen legt und wenn ihr erwacht. Mein Thema heute Morgen lautet: Gott spricht, liebe mich. Gott spricht, liebe mich. Wie du merkst, meine Kreativität war im Urlaub. Ich bete. Herr Vater, wir sind hier und ja, wir wollen verstehen, wie du sprichst, was du sagst, was du möchtest und was du in uns bewegen willst. Wir danken dir, dass wir dein Wort haben, die uns Orientierung spendest. Und wir beten, dass wir ja diese Zeit hier im Kino würdig abschließen können, Herr. Wir bitten ganz besonders, dass nicht nur wir gehen, sondern dass dein Segen uns begleitet, dass dein Gegenwart uns begleitet, damit der neue Ort ein Ort wird, wo dein Gegenwart für uns alle genug sein wird. Amen. Gott spricht, liebe mich. Ich weiß nicht, wie gut du aufmerksam war in den letzten 7 Versen, die ich gelesen habe, aber falls du notiert hast, viel oft hat Mose darauf betont, es kommt hier ein Gebot, ein wirklich wichtiges Gebot und ein wirklich wichtiges, wichtiges Gebot, worauf ihr achten sollt, wenn ihr in diesem Land kommt. Wenn du die Frage stellst, was war das Gebot war einfach. Gott sagt, liebe mich. Mit ganzem Herzen, mit ganzem Verstand, mit ganzer Kraft. Nun, das Ding wirkt ziemlich okay, nicht so ganz schlimm, bis man sich die Frage stellt, wie kann Liebe ein Gebot sein? Hast du dir schon mal die Frage gestellt, mein Sohn liebt mich? Also versuch mal darüber nachzudenken, wie verrückt er sein kann. Ich weiß, wie langwierig es für mich war, die Liebe meiner jetzigen Frau zu bekommen. Wenn es so einfach gehen konnte, zu sagen, liebe mich, das gebiete ich dir heute. Ich hätte bestimmten Monaten und Jahren und schlaflose Nächten sparen können. Aber hier haben wir ein Gebot, was sagt nicht nur lieb mich, sondern lieb mich mit ganzer Kraft, mit ganzem Vernunft, mit ganzem Ding. Und das gebe ich dir heute als Gebot. Ich hoffe, dass du ein bisschen verstehst, worauf ich hinaus will. Man kann doch nicht Liebe zwingen. Man kann kein Gebot der Liebe geben. Und alle Leute folgen brav danach. Ab heute werden wir es tun. Nun, wenn wir da weiterdenken, dann die Antwort eigentlich auf diese Frage, wie kann Gott Liebe gebieten, kommt, wenn man näher in dem Kontext schaut und wenn man sich überlegt, was da damals los war. Und es war so, Israel ging in ein Land und die Einwohner von diesem Land damals, die haben nicht auf die Israeliten unbedingt gewartet und gesagt, okay, kommt und ihr werdet hier leben. Sie haben noch nicht auf diesen Gott gewartet, kommt und du wirst hier und wir werden alle hier machen, was du willst. Sondern sie hatten ihre eigenen Götter, sie hatten ihre eigenen Bräuche und sie hatten auch keine Intention, einfach so Platz zu machen. Ich meine, das ist auch ein Gedanke, man einfach mit der Zunge, wo ich auch noch zweimal nachdenken soll. Und Gott sagt hier, wenn er weiterspricht, in diesem Text, Vers 13, er sagt, den Herr, deinen Gott, sollst du fürchten und ihm sollst du dienen und bei seinem Namen sollst du schwören. Ihr sollt nicht anderen Göttern folgen und von den Göttern des Volkes rings um euch her. Denn ein eifersüchtiger Gott ist der Herr, dein Gott, in deiner Mitte. Sonst entflammt der Zorn des Herrn, deines Gottes, gegen dich und er vertilgt dich von der Erde. Was ich eigentlich damit sagen will oder unterstreichen will, ist, das ganze Liebesgebot ist aus dem Hintergrund davon, dass Gott sagt, wenn ihr dort geht, sollt ihr nicht anderen Göttern anbeten. Deswegen sollt ihr mich lieben vom ganzen Herz, vom ganzen Verstand und von der ganzen Kraft. Nun, damit sagt uns dieser Text eine ganz wichtige Wahrheit. Und zwar, das, was wir am meisten lieben, das beten wir auch an. Wir beten an das, was wir am meisten lieben. Weißt du, was die Bibel uns versucht zu erklären ist, das menschliche Herz ist leer. Nun, es kann sein, dass du das vielleicht nicht so ganz siehst, aber lass mich dir erklären. Was die Bibel sagen will, ist, das menschliche Herz hat an sich und aus sich heraus keine Freude, was ihm zufrieden macht. Es hat keine Friede, was ihm nur Ruhe lässt. Das menschliche Herz an sich hat nicht die Erfüllung, was es haben kann. Nun, die Frage ist, wie versucht dort den Mensch Glück zu haben, wenn er die Glück nicht haben kann in sich selbst? Die meiste Antwort, die wir haben, ist Liebe. Nun, ich habe das meinem Sohn ausgeliehen heute Morgen. Er war nicht zufrieden, aber ich hoffe, dass ihr zufrieden seid danach. Zumindest ihr. Dieses Ball soll das Objekt meiner Liebe oder deiner Liebe repräsentieren. Das, was du liebst. Ne? Kann ich mal Stimmen hören? Was sind Sachen im Leben, die ihr liebt? Urlaub. Musik. Wie? Musik, gut. Familie. Nähmaschine. OFC. Gibt es OFC hier? Ja, was sind Sachen, die wir lieben?
Essen.
Ja, das wäre fast nicht gedacht. Das ist das andere. Schuhe. Oh. Alles in diesem kleinen Ball. Fahrrad. No. Nun, denk zwar, Minuten darüber nach. All diesen Sachen, die wir lieben, verleihen uns in irgendeiner Weise Befriedigung. Wir lieben sie und sie befriedigen irgendetwas in uns. Es gibt ein kurzes Video auf YouTube von einem Rabbi, der dieses Weisheit versucht zu vermitteln. Ein junger Mann, der sagt, ich liebe Fisch. Und der Rabbi stellt ihm die Frage, wie meinst du, dass du Fisch liebst? Er sagt, ja, ich liebe Fisch. Und er sagt, du liebst Fisch so sehr, dass du es aus dem Wasser holst, umbringst, runterschluckt. Und du sagst, du liebst Fisch. Nee, du liebst dich selbst. Du liebst nicht das Fisch. Das ist mein Objekt der Liebe. Liebe bringt mich irgendeine Befriedigung. Eigentlich den Weg, um meine Leere zu fühlen, geht nur dadurch, dass ich ein bestimmtes Objekt der Liebe habe. Je weniger Sachen oder Menschen ich lieben kann, desto leerer fühle ich mich. Ich spreche von Einsamkeit. Je mehr Sachen ich das Gefühl habe zu lieben oder lieben zu können, desto eher habe ich das Gefühl, erfüllt zu sein. Nun, du musst hier etwas verstehen. Ich versuche jetzt tiefer zu gehen. Ich nehme das Beispiel Arbeit, ne? Das ist jetzt meine Arbeit, das ist Objekt meiner Liebe. Meine Arbeit. Und wenn du alles verstanden hast, was ich meinte, wenn ich meine Arbeit liebe, bringt es mich eine gewisse Befriedigung. Vielleicht dadurch, dass ich erfolgreich bin und ich eine Promotion bekomme, oder eine, wie nennt man das auf Deutsch? Weitergehen. Beförderung bekomme, was mich in meinem Selbstwert bestätige. Wenn ich diese Bestätigung habe, liebe ich die Arbeit mehr. Ich bekomme noch Status, was mehr Leute sehen können. Das befriedigt mich wieder. Wenn ich das habe, liebe ich ein bisschen mehr. Und ich bekomme davon vielleicht mehr Geld, damit ich mir Urlaub leisten kann. Es befriedigt etwas in mir. Und der Kreis geht, dass das Objekt der Liebe immer höher geht. Nun, hier ist das kleine Hick dahinter. Irgendwann steht das Objekt der Liebe so über mich, dass ich nicht mehr ohne das tun kann. Wenn Arbeit mir so viel Bedeutung und Bestätigung geschenkt hat, dann wird es zu meinem Antrieb im Leben. Der Grund, wieso ich Überstunden mache, ist, dass ich eigentlich sehr gern die Überstunden machen will. Es bestätigt etwas in mir. Es wird zu meinem Antrieb so sehr, dass ich die meisten, ich nehme sogar vielleicht noch keinen Urlaub mehr. Nicht, weil die Arbeit sagt, ich brauche dich, und wenn du nicht arbeitest, sterbe ich. Also es wird jemand anders ohne mich geben. Aber ich brauche es. Es kann mein Antrieb so sehr werden, dass die Familie eher nach hinten geht. Und der Punkt ist hier nicht der Stress, Leute. Der Punkt ist nur, es befriedigt etwas. Wisst ihr, was das hebräische Begriff hier anbeten bedeutet? Es bedeutet auf die Knie gehen. Sich irgendetwas unterstellen. Und eigentlich, das ist das Bild dahinter. Wenn ich etwas so stark geliebt habe und irgendwann am meisten liebe, dann steht er nur noch über mich, dann werde ich davon abhängig. Man nennt uns Workaholic. Und deswegen ist es mir sehr wichtig zu sagen, gerade wenn du hier bist, du bist ein Nachfolger Jesus. Vielleicht, was du heute verstehst, ist, das, was du eigentlich anbetest, das ist nicht die Person, dem du die Lieder um 11 Uhr am Sonntag singst. Es ist das, was du am meisten liebst. Es ist das, was deine Gedanken treibt und füllt den ganzen Tag. Woran denkst du am meisten? Es ist das, worüber du am meisten sprichst im Gespräch. Weißt du, wie es ist? Man fängt so ein Gespräch, man redet über irgendwas und sobald das Gespräch in deine Nähe kommt, kommt das immer in denselben Thema. Es gibt so Themen, das sind so die Lieblingsthemen. Man sieht die Welt nur noch durch dieses Thema. Und alles kommt immer wieder dadurch. Übrigens, wenn es etwas gibt, worüber ich nicht schweigen kann, nennt die Bibel es Lobpreis. Ne? Ich rede nur noch darüber. Ich kann nicht schweigen, davon zu erzählen. Das, was ich eigentlich anbete, ist dieses Ding, wovor ich Horror hätte, es irgendwann zu verlieren. Nicht, weil das Ding an sich einen Wert hat, sondern weil es mir einfach so viel bedeutet und so viel gibt. Weißt du, vielleicht ist es auch die Zeit, wo du deine Gebetsanliegen mal nochmal durchschauen kannst. Ja, das weiß ich von mir, ich weiß nicht bei dir, aber es gibt bestimmte Gebetsanliegen, die immer wieder kommen. Wenn ich bete, es geht darum. Wenn es intensiv geht, das hat es damit zu tun. Und ich weiß nicht, ob du weißt, was David sagte und deswegen, das war ein König in Israel, um uns eine Lektion zu geben. Er sagt, und das ist, wo man sieht, was betet er an, was liebt er am meisten. Er sagt, Herr, wenn ich schlafe, denke ich an dich. Und wenn ich aufstehe, bist du nur in meine Gedanken. Er sagt, siebenmal am Tag werde ich meine Stimme erheben und dich preisen. Was sage ich damit, meinen ganzen Tag? Ich will nur noch von dir, ich werde von dir erzählen oder ich erzähle nur noch von dir. Er sagt, Psalm 42, nur eins habe ich den Herrn gefragt. Und das werde ich mit meiner ganzen Kraft suchen. Wisst ihr, was eine Gebetsanliegen war? Er sagt, dass ich jeden Tag in der Gegenwart des Herrn wohne. Ich habe nicht zwei Gebetsanliegen im Leben. Ich habe nur eins. Dass ich jeden Tag Gott in deine Gegenwart wohne. Ladies and Gentlemen, das war ein König. Das ist nicht, dass er nichts zu tun hatte. Oder das ist auch nicht, dass die König damals weniger als wir zu tun hatten. Man hatte schon Kriegen zu führen zum Beispiel. Und das nimmt schon Zeit. Aber die Gedanken, das, was ihm erfüllt, das, was er am meisten liebt, war Gott. Wenn Gott sagt, liebe mich und du sollst mich am meisten lieben, will er mich vielleicht darauf hinweisen, auf das, was ich eigentlich am meisten liebe zurzeit. Wenn du hier bist und vielleicht du hast keine Beziehung zu Gott und du bist kein Christ und du stellst die Frage, was ist aber das Problem damit, irgendwas zu lieben? Und wieso soll es zu Gott kommen und nicht diese Sache sein? Dann die Antwort ist eigentlich in diesem Vers 4. Schau mal, was hier steht. Es steht, der Herr ist unser Gott, der Herr und sonst keiner. Eigentlich in anderen Übersetzungen würde da stehen, der Herr ist Gott, der Herr allein. Deswegen sollst du den Herrn mit deinem Herz und ganzem Herzen sowas lieben. Nun, was es dir sagen will und mir sagen will, ist, wenn Arbeit, OFC oder wie auch immer meine Befriedigung sein soll und ich eine Lehre in mir habe, dann egal was es ist, diese Sache muss zwei Bedingungen erfüllen, damit es mir richtig gut geht. Erstmal, dieses Objekt der Liebe, wenn es meine Befriedigung sein soll, es muss vollkommen sein. Es muss ein vollkommenes Wesen sein, der mir nie wehtun wird. Der meine Liebe nie missbrauchen wird. Weil wenn ich davon abhängig werde und es mich missbraucht, dann bin ich am Boden zerstört. Dann kann ich niemandem mehr vertrauen im Leben. Das zweite ist, das Ding muss ewig sein. Weil wenn dieses Objekt der Liebe irgendwann vergänglich ist, dann habe ich ein Problem. Nach 3 Monaten brauche ich was Neues. Ich habe in Gießen studiert und Gießen ist eine Universitätsstadt. Das bedeutet, wir haben so viele Studenten. Eine der faszinierenden Sachen in Gießen ist das, es ist die Stadt in Hessen, wo man die meisten Psychotherapeuten zählt. Nicht, weil die ältere Leute, die schon Burnout haben, gehen. Nee, weil die Studenten brauchen. Das heißt, man kommt mit 19, 20 von einer Familie und man ist schon kaputt. Wieso? Menschen sind unvollkommen. Weißt du, dass meine Arbeit kann das Objekt der Liebe sein, aber auch wenn ich gut bin, es ist eine Frage der Zeit, bis eine Jüngere besser wird als ich. Auch wenn ich sehr gut bin, nichts kann mir garantieren, dass ich in 3 Monaten diese Arbeit noch üben kann. Ein Unfall kann sehr schnell geschehen. Und es ist nicht von ungefähr. Was ich damit sagen will, ist, das Ding ist nicht ewig unbedingt. Ich muss nicht denken, dass es ewig ist. Und eigentlich, was hier Gott sagen will, ist, wenn du schon etwas anbeten willst, dann bete etwas, was ewig ist und was vollkommen ist. Und außer ich gibt es nichts sonst, was vollkommen und ewig sein kann. Nichts kann immer selbstlos deinen Guten suchen, ohne den schlechten Tag zu haben, wo es dich nicht versteht. Niemand. Außer ich. Deswegen kann ich das Objekt deiner höchsten Liebe sein. Nee, es bedeutet nicht, dass du anderen Sachen nicht lieben soll. Es bedeutet nur, ich soll das höchste Liebe sein. Weil wenn die anderen Lieben versagen werden, dann wirst du nicht an den Boden gehen. Ich werde noch da sein, um dich zu tragen. Ich werde noch da sein, um dir den Weg zu zeigen. Es bedeutet, dass wenn die Finanzkrise kommt und die Arbeit und die Finanzen total schlecht sind, dann wirst du nicht verzweifeln. Weil ich werde noch die höchste Liebe für dich sein, was dich trägt, wenn kein dieser anderen dich noch tragen kann. Eigentlich, wenn wir das verstehen, dann verstehen wir, was einem christlichen Autor John Piper mal sagte. Er sagte, wenn wir verstehen, dass Gott ewig und vollkommen ist, dann ist das Liebevollste, was er für uns tun kann, Liebe zu fördern. Würde Gott es nicht tun, wäre er total unfair, weil er wüsste, es gibt alles andere, was wir noch sonst lieben könnten, würde uns wehtun. Mit diesem Gebot weist er uns eigentlich auf das einzige Ausweg aus unserer Lehre hin. Er sagt uns eigentlich, willst du rauskommen aus diesem Teufelskreis? Liebe mich um deinen guten Willen. Liebe mich nicht, weil ich Liebe brauche, liebe mich, damit du dich lieben kannst. Liebe mich, damit dein Leben erfüllt sein kann. Liebe mich, damit sie stabil wird. Und das bringt mich zu meinem letzten Punkt. Und mein letzter Punkt ist mit einem Text jetzt verbunden und jetzt im Neuen Testament, wo Jesus wieder auf diese Sache der Liebe zu Gott kommt. Du sollst den Herrn mit ganzem Herz, mit ganzen Kraft, mit ganzem Verstand lieben. Und es ist Markus Kapitel 12. Ich werde von Vers 28 bis Vers 34 lesen. Es steht hier, einer der Schriftgelehrten, also damals Theologe, hatte dem Streitgespräch gehört und gesehen, wie gut Jesus den Sadduzäern geantwortet hatten. Sadduzäer waren so eine Partei damals, eine religiöse Partei. Nun trat er näher und fragte ihn, welches ist das Wichtigste von allen Geboten? Jesus antwortete, Das wichtigste Gebot ist, höre Israel, nämlich was wir hatten. Der Herr, unser Gott, ist der alleinige Herr. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit deinem ganzen Verstand und mit aller deiner Kraft. An zweiter Stelle steht das Gebot, liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Kein Gebot ist wichtiger als diese beiden. Sehr gut, Meister, meinte darauf der Schriftgelehrte. Es ist wirklich so, wie du sagst. Gott allein ist der Herr und es gibt keinen anderen außer ihm. Und ihn zu lieben von ganzem Herzen, mit ganzem Verstand und mit aller Kraft und seine Mitmenschen zu lieben wie sich selbst, ist viel mehr wert als alle Brandopfer und alle übrigen Opfer. Jesus sah, mit welcher Einsicht der Mann geantwortet hat und sagte zu ihm, du bist nicht weit vom Reich Gottes entfernt. Wisst ihr, was ich sehr interessant, ein bisschen schockierend in dieser Geschichte finde? Hier kommt der perfekte Schüler. Was ist das wichtigste Gebot? Ach, man muss Gott lieben. Er hat das, was wir gerade besprochen haben, total verstanden. Er sagt zu Jesus, ja, ich weiß, das ist das Wichtigste. Und Jesus sagt, das ist wunderbar. Und deswegen bist du nicht weit vom Reich Gottes entfernt. Ich hätte gedacht, dass die Antwort 100 Punkten wäre. Ich hätte gedacht, das zu wissen und das zu haben, wäre das Ganze. Jesus sagt, du bist nicht weit entfernt. Er sagt aber nicht, wie weit. Er sagt, du bist nicht weit entfernt. Was weit bedeutet in diesem Sinne? Ist sehr strange. Wieso sagt Jesus sowas? Leute, weil auch wenn wir das alles wissen, was ich jetzt gesagt habe und erklärt habe, wir können Gott nicht lieben. Weißt, wie es geht? Du weißt, worum es geht. Aber keiner kann Gott lieben. Wieso? Weil wir können Gott nicht sehen. Es ist sehr schwer, das zu lieben, was du nicht siehst. Ich weiß nicht, ob du schon eine Fernbeziehung hatte. Was du nicht siehst, das zu lieben, ist schwierig. Wir können nicht nur Gott nicht sehen, wir können Gott nicht spüren. Nun, ich weiß, wir haben manchmal Gefühle und wir spüren eine gewisse Nähe, aber die Wahrheit ist, Gott ist Geist und Geist nimmt man nicht wahr. Eigentlich, Gott ist so weit entfernt und wenn die Bibel die Entfernung zwischen Gott und wir versucht zu messen, wie die Bibel sagt, er hält die ganzen Galaxien in seiner Hand. Das bedeutet, unser ganzes Universum, was wir kennen und nicht kennen, ist so in seiner Hand. Und wir sind da, ich weiß nicht, ob wir an Punkt sind, ich weiß nicht, was wir sind. Aber dieses Gehirn kann das nicht fassen. Wir können ihn nicht begreifen, wir können ihn nicht haben. Es ist total unmöglich, ihn zu lieben. Und das ist das, worauf Jesus hinweist. Du weißt, du musst Gott von ganzem Herz lieben. Mein Freund, aber die schlechte Nachricht, du kannst Gott nicht lieben. Du kannst versuchen, du kannst ihm Briefe schreiben, es wird nicht viel bringen. Weil Gott ist nicht annäherbar, er ist nicht erreichbar für Menschen. Und da kommt die ganze Geschichte von diesem Jesus, der da spricht. Er ist sozusagen der, der diese Entfernung zum Ende gebracht hat. Weil er, wie wir in den Liedern gehört haben, wie wir es wissen von der Bibel, er ist Gott, der Mensch wurde. Weil Menschen nicht zu Gott gehen konnten. Er selbst musste kommen, Menschen zu begegnen. Er kam, um es möglich zu machen. Er war bei den Schwächsten von den Schwächsten, den Kranken, den Ausgeschlossenen. Die hat er umarmt, um uns alle zu sagen, Gott nimmt uns mit all unseren Schwächen und Macken. Es gibt keinen Macken in mir und in dir, die Gott entfernen kann von dir. Er kommt zu dir, er kommt zu mir. Jesus kam und starb. Nun, was uns die Bibel sagt, ist, er starb für alles, was uns angetan wurde, unsere Schmerzen, für alles, was wir getan haben.
was nicht richtig war. Um uns zu sagen, egal was da passiert ist oder passiert, es wird immer und immer und immer ein neuer Anfang für dich geben können. In ihm ist die Kraft, dich rauszuholen, eine Zukunft zu geben. Es darf, um zu sagen, du kannst nie, nie, solange es ihm gibt, hoffnungslos sein. Er hat nur einen Weg. Oh Freunde, das zu begreifen, wisst ihr, was geschieht, wenn das passiert? Wenn wir diese Gnade Gottes, diese Hingabe Gottes zu uns geschieht, dann passiert, was in Römer 5 geschrieben steht. Er hat seine Liebe in unseren Herzen hineingegossen, so dass wir ihn lieben können. 1. Johannes 4 würde sogar sagen, das ist das Fundament der Liebe. Nicht wir haben Gott geliebt, weil keiner von uns kann Gott lieben. Nein, er hat uns zuerst geliebt. Er hat uns gezeigt, wie wertvoll, wie liebevoll wir sind. Das zu begreifen, produziert automatisch Liebe, weil wir anders sonst nicht Gott lieben können. Und wer da anfängt, Gott so zu erfahren, kommt in einem Universum hinein, den wir Gnade nennen. Plötzlich fängst du an zu merken, alle Fähigkeiten, die du hast, Begabungen, die du hast, sind Gottes Geschenk an dich gewesen, als er dich geschaffen hat. Es war Gnade. Plötzlich fängst du an zu sehen, wenn du in dieses Universum hineingehst, dass in deinem Leben die guten Sachen, die dir widerfahren sind, waren kein Zufall. Es gibt nicht sowas wie ein Zufall. Er hat Möglichkeiten für dich geschaffen. Für alles, worüber du dich freuen kannst. Es war der Geschenk seiner Gnade. Wir begreifen sogar, wenn wir das alles erkennen, dass es keinen Schritt gibt, den wir tun können, ohne ihn. Kein Schritt, den wir getan haben, ohne dass er da war. Und deswegen ist die Zukunft sicher. Weil es gibt keinen Entwurf deiner Zukunft, die er nicht beherrschen kann, die er nicht beherrschen wird, die er nicht gut zum Guten wenden kann. Das ist die Gnade. Wieso betone ich das so stark? Weil ich will sagen, wenn Gott sagt, liebe mich, das geht nur, wenn wir jeden Tag erneut diese Gnade begreifen. Jeden Tag erneut an diesem Gnaden kommen. Es gibt so viel, worüber wir uns unterhalten können, so viel, was wir betonen können, so viel, was wir besprechen können. Aber jeden Tag müssen wir erneut uns in seine Gnade baden. Und das ist nötig, weil ich kann von mir sagen, meine Gedanken gehen nicht immer an Gott. Das bedeutet, ich habe Momente, wo ich ihn wirklich über alles liebe und Momente nicht. Weil mein Herz, begreift immer nicht die Gnade tief genug. Sie begreift immer seine Liebe nicht tief genug. Es gibt Momente, wo ich denke, ich bin ganz, ganz, ganz toll, weil das Konto voll ist. Ich habe so hart gearbeitet. Wow. What a guy. Und beim letzten Rechnung zittere ich wieder. Was? Es ist so leer geworden, so schnell. And the big guy goes down. Weil ich begreife nicht, dass seine Gnade Wege der Versorgung für mich gesorgt hat. Du sollst den Herrn lieben. Das ist eigentlich das Thema eurer ersten Grow-Reihe am Mittwoch. Liebe auf den ersten Blick. Weil da soll es darum gehen, tiefer in diese Liebe zu gehen. Tiefer es im Alltag noch zu erleben. Weil, wenn wir es schaffen könnten wie David, dann würden wir mit in einer Welt stehen, wo man von Terror hört, jeden Tag. Ich weiß nicht, ob du die Nachrichten schaust, aber also ich kann die Wochen zählen, dieses Jahr, wo ich Nachrichten gehört hatte und es gab nicht irgendwas freaky in dieser Welt. Und ich denke mir dabei, oh, das ist die Welt, wo meine Kinder groß werden werden. Ich brauche seine Sicherheit. Es wäre viel einfacher. Tu es dir einfach. Und liebe Gott. Ich bete.